请听德语节目。
Hier ist Radio Taiwan International.
Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt Sie Changning Postel Holz. Folgendes haben wir am Mittwoch, den 12. August 2026 für Sie im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, dann folgt Taiwan in Bewegung mit Juliane Miller. Heute mit einer Sendung zur taiwanischen Umweltorganisation Hausfrauenallianz. Danach folgt das Wirtschaftsmagazin mit Ilong Huang. Heute spricht Ilong mit der geschäftsführenden Direktorin des Deutschen Wirtschaftsbüros Taipehs, Dr. Eva Langerbeck, die gerade von einer Deutschlandtour zurückgekehrt ist. Sie spricht über die verschiedenen Veranstaltungen in Deutschland, an denen sie teilgenommen hat. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International, zunächst die Schlagzeilen. St. Vinzenz Premierminister zu Besuch in Taiwan. Taiwan kritisiert von China geplante Marineübung östlich der Insel. Taiwans Vertreter in Deutschland widerspricht Pekings Taiwan-Anspruch. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Der Premierminister von St. Vincent und der Grenadinen, Godwin Friday, ist am 11. August zu seinem ersten Staatsbesuch in Taiwan seit seinem Amtsantritt eingetroffen. Außenminister Ling Jialong empfing ihn am Flughafen Taoyuan, richtete ein Mittagessen für die Delegation aus und nahm später an der offiziellen Begrüßung durch Präsident Lai Ching-te sowie am Staatsbankett teil. Ling erklärte auf seiner Facebook-Seite, Taiwan wolle die Zusammenarbeit mit dem karibischen Verbündeten weiter vertiefen, weil Fridays politische Schwerpunkte gut zu Taiwans Programm zur Unterstützung diplomatischer Partner passten. Außenminister Ling sagte, Friday habe seit seinem Amtsantritt vier wichtige politische Schwerpunkte gesetzt. Landwirtschaft, Tourismus, die blaue Wirtschaft, das ist der maritime Erweiterungsbereich der grünen Wirtschaft, und die neue Wirtschaft, das ist ökologische Verantwortung statt Ausbeutung. Diese Ziele passten gut zu Taiwans alliierten Prosperitätsprogramm, das die Beziehungen zu diplomatischen Verbündeten und gleichgesinnten Ländern vertiefen, die Entwicklung von Partnerstaaten unterstützen und diplomatische Beziehungen festigen soll. Taiwan sei deshalb bereit, St. Vincent und die Grenadinen weiter bei Entwicklung, Investition, Ausbildung von Fachkräften und industrieller Zusammenarbeit zu unterstützen. Taiwans Außenministerium und der Rat für Festlandangelegenheiten haben heute Chinas Plan für eine gemeinsame Marineübung mit Indonesien in Gewässern östlich von Taiwan scharf kritisiert. Chinas Verteidigungsministerium hatte gestern angekündigt, dass ein chinesisches Marineschiff und eine indonesische Fregatte Mitte August dort eine sogenannte Durchfahrtsübung abhalten sollen. Nach Angaben Pekings geht es dabei um Kommunikationsübungen und Versorgung auf See. Taiwans Außenministerium erklärte heute, China missachte internationale Regeln und erhöhe die Spannungen in der Region. Der Rat für Festlandangelegenheiten bezeichnet den Plan laut Fokus Taiwan als militärische Provokation, die Taiwans Souveränität verletze und die regionale Sicherheit gefährde. Taiwans Außenministerium teilte mit, es habe nach der chinesischen Ankündigung umgehend bei den Beteiligten nachgefragt und Indonesien um Klärung gebeten. Nach Angaben von Fokus Taiwan lag von indonesischer Seite bis Mittwochmorgen noch keine Antwort vor. Taiwan und Indonesien unterhalten keine formellen diplomatischen Beziehungen, haben aber Vertretungen in den jeweiligen Hauptstädten und enge Wirtschafts- und Arbeitsbeziehungen. Radio Taiwan International hat am 11. August berichtet, dass Taiwans Vertreter in Deutschland, Clement Gu, einen Gastbeitrag im deutschen Fachmedium Table Briefings veröffentlicht hat. Der Text erschien am 9. August im China Table, Table Standpunkt, unter dem Titel Taiwan, warum Pekings Anspruch völkerrechtlich nicht überzeugt. Gu widerspricht darin der chinesischen Darstellung, Taiwan gehöre zur Volksrepublik China. Gu erinnert daran, dass die Republik China, das ist die offizielle Bezeichnung von Taiwan, 1945 zu den Gründungsmitgliedern der Vereinten Nationen gehörte und gemäß Artikel 23 der UN-Charta eines der 5 ursprünglichen ständigen Mitglieder des Sicherheitsrates war. Nach dem Sieg der Kommunistischen Partei Chinas im Bürgerkrieg zog sich die Regierung der Republik China 1949 nach Taiwan zurück, während auf dem Festland die Volksrepublik China gegründet wurde. Peking berufe sich häufig auf die Resolution 2758 der UN-Generalversammlung von 1971, um seine Behauptung zu untermauern, Taiwan sei Teil der Volksrepublik China. Tatsächlich regelte die Resolution jedoch lediglich Chinas Vertretung in den Vereinten Nationen und übertrug den Sitz Chinas an die Volksrepublik China. Taiwan wurde in der Resolution weder erwähnt, noch ermächtigte sie die Volksrepublik China, Taiwan im UN-System zu vertreten. Die chinesische Regierung hat die Resolution fälschlicherweise so interpretiert, als ob Taiwan Teil der Volksrepublik China sei und diese Interpretation mit ihrem Ein-China-Prinzip verknüpft. So führt Gu weiter aus. Die Europäische Union verfolge jedoch eine unabhängige und eigenständige Ein-China-Politik und weder die EU noch ihre Mitgliedstaaten erkennen Taiwan als Teil der Volksrepublik China an. Taiwan sei heute eine gefestigte Demokratie, ein wichtiger Technologie- und Innovationsstandort und erfülle nach völkerrechtlichen Maßstäben zentrale Kriterien eines Staates. Eine dauerhafte Bevölkerung, ein klar bestimmtes Gebiet, eine handlungsfähige Regierung und die Fähigkeit zu Beziehungen mit anderen Staaten. Außerdem sei Taiwan wirtschaftlich und strategisch wichtig. Rund die Hälfte des weltweiten Containerverkehrs und etwa 40% des EU-Außenhandels verlaufen durch die Taiwanstraße. Frieden und Stabilität dort lägen deshalb im Interesse der internationalen Gemeinschaft. Gu betont weiter, Taiwans Ausschluss aus den Vereinten Nationen und ihren Sonderorganisationen schade der internationalen Zusammenarbeit, etwa im Gesundheitsbereich. Taiwanische Bürger sowie Journalisten würden zudem seit Jahren von UN-Einrichtungen und Veranstaltungen ausgeschlossen. Aus seiner Sicht wäre Taiwans sinnvolle Beteiligung an der Arbeit der Vereinten Nationen kein politisches Zugeständnis, sondern entspräche den Grundsätzen der UN-Charta zur Universalität und internationaler Zusammenarbeit. Das gelte besonders bei globalen Fragen wie Pandemien, sicheren Lieferketten und Technologiesicherheit. Die Nationale Kommunikationskommission NCC hat heute daran erinnert, dass morgen in Nord-Taiwan erstmals eine Übung mit gedrosseltem Mobilnetz stattfindet. Sie ist Teil der städtischen Resilienzübungen 2026 und läuft am 13. August von 14.30 Uhr bis 15 Uhr in Yilan, Jilong, Taipei, Neu-Taipei, Taoyuan, Hsinchu und im Landkreis Hsinchu. Geübt wird, wie Behörden, öffentliche Dienste und die Bevölkerung reagieren, wenn bei einer schweren Katastrophe oder im Kriegsfall nur begrenzte Kommunikationskapazitäten zur Verfügung stehen. Bei der Übung senken die Telekommunikationsanbieter die mobile Downloadgeschwindigkeit über ihre Kernnetze auf 256 Kilobyte. Notrufe wie 119 und 110, normale Sprachanrufe, SMS und Warnmeldungen über das Katastrophenwarnsystem CBS sollen weiter funktionieren. Kommen wir zur Börse. Der Aktienindex TAIEX ist heute um 397,35 Punkte gestiegen. Das sind 0,88%. Damit lag der Abschlusskurs bei 45.518,07. Das Handelsvolumen an diesem Mittwoch betrug 858,73 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet rund 23,11 Milliarden Euro. Es folgt das Wetter für Mittwoch, den 12. August 2026. Heute ist das Wetter in Taiwan überwiegend bewölkt, mit einer größeren Wahrscheinlichkeit für Gewitter am Nachmittag. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 30 und 36 Grad. In der Nacht klärt es sich in der nördlichen Hälfte auf. Morgen sind die Gewitterwolken in Taiwan wieder präsent. Es kühlt leicht ab auf Tiefstwerte von 26 Grad und Höchstwerten von 36 Grad. Sie hörten die Tagesnachrichten am Mittwoch, den 12. August 2026 von Radio Taiwan International. Weiter geht es im Programm mit Taiwan in Bewegung.
Haben Frauen ein anderes Verhältnis zur Umwelt als Männer? Das ist eine der Fragen, mit denen sich Ökofeminismus beschäftigt. Viele Mitglieder der taiwanischen Hausfrauenallianz würden diese Frage wohl mit Ja beantworten. Die taiwanische Hausfrauenallianz ist nicht nur die erste feministische Umweltorganisation Taiwans, sondern auch einer der wichtigsten Akteure in der taiwanischen Umweltbewegung allgemein. Noch vor Aufhebung des Kriegsrechts 1987 begannen taiwanische Frauen, sich in der damals vor allem von männlichen Universitätsprofessoren dominierten Umweltbewegung zu engagieren. Schnell merkten sie, dass sie andere Formen des Engagements wollten, als nur Zeitungsartikel zu schreiben. Ausgehend von alltagsnahen Themen wie Verpackungsmüll und Lebensmittelsicherheit hat die Hausfrauenallianz sich im Laufe der Zeit für eine große Bandbreite an Umweltthemen eingesetzt, oftmals mit großem Erfolg. Es lohnt sich also, einen Blick auf ihre lange und faszinierende Geschichte zu werfen.
Ich bin Huang Shude. 在人民团体就是的参与是从1993年开始。 1993年的时候我先加入主妇联盟基金会当volunteer.
黄淑德 ist fast seit Anfang mit dabei. Im Jahr 1993 wurde sie bei der Hausfrauenallianz-Stiftung als Freiwillige aktiv. Die Stiftung war 4 Jahre zuvor, im Jahr 1989, gegründet worden. Ihr Interesse an Umweltschutz führt Huang auf ihre Zeit in den USA zurück, wo sie studiert und auch eine Zeit lang gearbeitet hat. Anlässlich des Earth Day im Jahr 1990 hatte ihre Universität eine Veranstaltung organisiert. Die Universität hat das damals sehr groß aufgezogen, anlässlich des 20. Jubiläums des Earth Days. Auf dem ganzen Campus wurde über entsprechende Themen informiert, von Energie und Abfall bis zur Landwirtschaft. Das hat mir damals die Augen geöffnet. Als ich zurück nach Taiwan kam, hatte ich die Gelegenheit, bei der Hausfrauenallianz mitzumachen, der ersten taiwanischen Umweltgruppe mit Fokus auf Frauen. Die 90er Jahre waren eine aufregende Zeit für die Zivilgesellschaft in Taiwan. Nach Jahrzehnten der Unterdrückung während der Militärdiktatur konnten gesellschaftliche Bewegungen nun auf Missstände aufmerksam machen. Die Hausfrauenallianz hatte ihre Anfänge tatsächlich kurz vor Aufhebung des Kriegsrechts im Jahr 1987. In der gleichen Zeit entstanden auch andere taiwanische Umweltgruppen, angetrieben unter anderem auch vom Atomunglück in Tschernobyl 1986. Anfänglich war die Hausfrauenallianz Teil der männerdominierten Neue Umweltstiftung. Die Gruppierung entstand aus der Erkenntnis heraus, dass viele Frauen andere Voraussetzungen für gesellschaftliches Engagement mitbringen als Männer. Damals gab es die Neue Umweltstiftung. Das waren vor allem Universitätsprofessoren. Innerhalb der Stiftung gab es weibliche Freiwillige. Aber die Zeit von Männern und Frauen ist nicht gleich. Männer, die in der Wissenschaft arbeiten, treffen sich gerne abends. Aber Frauen, die kleine Kinder haben, treffen sich lieber vor 3 Uhr nachmittags. Also hat man sich selber zusammengetan. Der Gedanke war, sich so zu treffen, wenn Frauen Zeit haben und mit Themen zu beschäftigen, die Frauen betreffen. Dass die Hausfrauenallianz zunächst als Teil einer Stiftung anfing, hat ihren Grund in der Zeit des Kriegsrechts. Zur Zeit des Kriegsrechts wollte die Regierung nicht, dass du einen Verein gründest. Aus ihrer Sicht war das eine Gruppe, in die sie sich nicht einmischen könnte. Die meisten Gruppen, die sich engagieren wollten, gründeten daher eine Stiftung. Im Gegensatz zu einem Verein, der auf seinen Mitgliedern basiert, hat eine Stiftung Kapital als Grundlage. Damals benötigte man in Taiwan zur Gründung einer Stiftung Kapital in Höhe von mindestens 1 Million Taiwan-Dollar. Weil ihnen die Gründung eines Vereins verwehrt wurde und sie nicht genügend Mittel für eine eigene Stiftung hatten, war die Hausfrauenallianz zunächst weiter als Teil der Neuen Umweltstiftung aktiv. Zu den ersten Aktionen der Hausfrauenallianz Ende der 80er Jahre gehörten medienwirksame Proteste gegen westliche Fastfoodketten. Sie kritisierten die hohen Preise, niedrige Nährwerte und den exzessiven Verpackungsmüll. 1989 gründete die Hausfrauenallianz dann erfolgreich ihre eigene Stiftung, die Zhufu-Lianmeng-Zi-Jin-Hui, die Hausfrauenallianz-Stiftung. Das Kapital kam zum Teil aus dem Verkauf eines Heftchens zum Schutz von Kindern vor Misshandlung. Die Hausfrauenallianz hatte ein breites Verständnis von Umweltthemen, das auch explizit Kinderschutz und Erziehung mit einbezog. Vor dem Hintergrund von Lebensmittelsicherheitsskandalen in den 90er Jahren, insbesondere cadmiumbelastete Reis und pestizidbelastete Trauben aus den USA, begannen die Frauen der Hausfrauenallianz nach unbelasteten Lebensmitteln zu suchen und diese gemeinsam direkt vom Erzeuger zu kaufen. Daraus wurde im Jahr 2001 die Konsumgenossenschaft Zhufu Lianmeng Hezuoshi, worüber heute viele Taiwaner die Hausfrauenallianz kennen. 2016 gründete die Hausfrauenallianz zudem die erste taiwanische Bürgerenergiegenossenschaft. Die Gründung der eigenen Verbrauchergenossenschaft 2001 wurde insbesondere auch durch den Austausch mit japanischen und koreanischen Frauengruppen und Genossenschaften inspiriert. Auch heute steht die Hausfrauenallianz im engen Austausch mit Gruppen in Japan sowie Südkorea. Huang Shude erklärt warum. Wir waren drei Frauengenossenschaften und haben dann bemerkt, dass wir alle unter dem politischen, geopolitischen Einfluss der USA stehen. Insbesondere nach dem Zweiten Weltkrieg. Vor dem Zweiten Weltkrieg war Taiwan eine Kolonie Japans. Auch Korea war damals von Japan kolonisiert worden. Nach dem Krieg wurde Japan entmilitarisiert unter dem Einfluss der USA. Neben geteilten kulturellen Einflüssen sei auch die wirtschaftliche Entwicklung in den drei Ländern nach dem Zweiten Weltkrieg maßgeblich durch den Koreakrieg und den Vietnamkrieg befeuert worden. Kriege erfordern umfangreiche Logistik und Nachschub. Und ausgerechnet unsere Region hat damals einen Teil der US-Industrie aufgenommen, insbesondere die Textilindustrie und einen Teil der Elektronikindustrie in den 50er und 60er Jahren. Später habe Taiwan eine etwas andere Entwicklung durchgemacht. Da die Republik China 1971 ihren Sitz in den Vereinten Nationen verlor, habe es seit 1972 nicht an einigen internationalen Entwicklungsinitiativen teilnehmen können. Trotzdem merke man bei Treffen mit Gruppen aus Japan und Südkorea, dass es weiterhin viele Parallelen gibt. Zum Beispiel verlangen die USA von dir, den Markt zu öffnen und unbedingt amerikanische Agrarprodukte zu kaufen. Und dann wollen sie, was deine Handelspraktiken angeht, dass du die USA bevorzugst und auf sie hörst, denn du verkaufst ja viele Waren in die USA. Obwohl sich die Hausfrauenallianz auch politisch engagiert und sich für gesetzliche Maßnahmen zum Umweltschutz einsetzt, liegt der Kern ihrer Arbeit dennoch dahin, Umweltthemen greifbar zu machen und auch auf individuelle Konsumentenentscheidungen zu beziehen. Der taiwanische Soziologieprofessor He Mingxiu sieht darin einen Unterschied zu einem männlich dominierten Umweltaktivismus. Sie haben eine eher feminine, familienbezogene Herangehensweise zum Umweltschutz betont. Ein großer Schwerpunkt lag dabei auf der Rolle der Frau als Fürsorgerin. Zum Beispiel war ein berühmtes Logo eine verletzte Erde. Die Frauen sind da, um sich um die verletzte Erde zu kümmern. Das stellt einen bestimmten Stil von Umweltaktivismus dar, der sich von einem männlich dominierten Umweltaktivismus unterscheidet, der eher auf technische Sprache fokussiert ist. Kann man hier also von Ökofeminismus sprechen? He Mingxiu sagt, mein Verständnis ist, dass dieser Begriff noch nicht in Taiwan eingeführt worden war, als sie mit diesen Praktiken anfingen. Sie haben das also gemacht, was wir heute wahrscheinlich Ökofeminismus nennen, ohne den Begriff zu benutzen. Die Betonung der Rolle von Frauen in der Familie und im Haushalt entspricht vielleicht nicht dem klassischen Verständnis von Feminismus. Dennoch zeigt die 40-jährige Geschichte der Hausfrauenallianz, dass es sich lohnt, die Lebensumstände von Frauen und insbesondere Hausfrauen mitzudenken, um mehr gesellschaftliches Engagement zu erreichen.
Und nun hören Sie das Wirtschaftsmagazin.
Herzlich willkommen zu der heutigen Ausgabe des Wirtschaftsmagazins. Am Mikrofon begrüßt Sie Ilong Huang. Die geschäftsführende Direktorin des Deutschen Wirtschaftsbüros Taipei, Dr. Eva Langerbeck, ist kürzlich von einer Deutschlandtour, die sie für eine Vielzahl von Veranstaltungen durch fast ganz Deutschland geführt hat, nach Taiwan zurückgekehrt. Ich wollte mehr über diese Tour, die Ziele und Erkenntnisse erfahren und traf mich mit Dr. Langerbeck im Büro des Deutschen Wirtschaftsbüros Taipeh.
Ja, Dr. Eva Langerbeck, erstmal herzlichen Dank, dass Sie sich nach den stressigen Wochen Zeit genommen haben zu einem erneuten Gespräch. Sie haben kürzlich einige Wochen in Deutschland verbracht, nicht als Urlaub, sondern das waren geschäftliche oder berufliche Gründe. Können Sie kurz das Ziel Ihrer Tour umreißen?
Ich war insgesamt knapp 3 Wochen in Deutschland. Zunächst habe ich ein paar Termine in unserer Hauptstadt in Berlin wahrgenommen. Dann haben wir eine taiwanische Delegation zur ILA, zur Luftfahrtmesse begleitet und uns dort auch so ein bisschen informiert, was es an Innovationen in dem Bereich gibt. Haben Gespräche auch mit einigen deutschen Unternehmen geführt, die gegebenenfalls Interesse am taiwanischen Markt haben. Und in der Folgewoche war ich dann unter anderem in Dresden, weil in der Zeit dann die sogenannten Silicon Saxony Days stattgefunden haben. Da war auch unser Schwerpunkt, dass wir wiederum eine taiwanische Delegation begleitet haben, die Interesse gegebenenfalls an zum Beispiel Investitionen im Großraum Sachsen haben. In derselben Woche fand dann außerdem der Asien-Pazifik-Summit in der IHK Stuttgart statt, das erste Mal. Da war ich dann für eine Stippvisite, habe 6 Unternehmen beraten, die Fragen zum taiwanischen Markt haben, darunter Unternehmen, die gegebenenfalls ihre Produkte hierher exportieren wollen. Und dann war ich noch in Bremen. Die Hansestadt hat jetzt mittlerweile einen hat historisch schon einen starken Fokus auf Raumfahrt. Der Fokus wird aber nochmal weiter steigen. Ich war dort in der IHK und habe ein kurzes Taiwan-Briefing für eingeladene Unternehmen abgehalten zu Marktchancen hier in Taiwan und auch einfach berichtet, wie es vor Ort den deutschen Unternehmen geht, was wir hier so gerade für Trends und Entwicklungen beobachten. Und dann hatten wir in Düsseldorf noch den sogenannten Greater China Day. Der findet alle 2 Jahre statt, wird immer gemeinsam von unseren Büros in der Greater China Region, also Peking, Shanghai, Guangzhou, Hongkong und unser Büro organisiert. Ich habe dort gemeinsam ein Panel mit moderiert und habe außerdem auch noch Gespräche mit 4 verschiedenen Unternehmen zu Taiwan geführt.
Ja, Sie haben die Silicon Saxony Days erwähnt, aber auch die ILA, da haben Sie Delegationen, also taiwanische Delegationen nach Deutschland gebracht. Was für Unternehmen sind dann da an diesen Delegationen beteiligt?
Also bei den Silicon Saxony Days hatten wir insgesamt 4 Organisationen, Unternehmen dabei. Und zwar einmal Yongqi Systems Technology, die sind im Bereich Hightech-Anlagenbau unterwegs. Und insbesondere Rohrleitungsinstallationen für Vakuum- und Abgasleitung im Halbleiterbereich, aber auch bei Solaranlagen. Dann Aifeng Logistics, klassisches Logistikunternehmen, hat sich sehr stark auf den Transport von Chemikalien und anderen Gütern auch im Halbleiterbereich sich festgelegt. Dann hatten wir Vertreter von TIMA, der Taiwan Electrical and Electronic Manufacturers Association, dabei. Das ist ja hier der Hauptbranchenverband für Elektronik und auch die entsprechende Chipfertigungsindustrie. Vertreter von MRDC Taiwan, das ist die Metal Industries Research and Development Center, waren mit dabei. Das ist eine gemeinnützige Forschungsentwicklungsorganisation, die sich vor allem auf Modernisierung und Innovation in Industrie 4.0 spezialisiert hat. Und Tsuxia Taiwan war dabei. Planung und Design, Baudurchführung kennen sich auch entsprechend im Halbleitersektor gut aus.
Und wie haben Sie die Silicon Saxony Days erlebt? Wie entwickelt sich aus Ihrer Sicht das Projekt ISMC in Dresden?
Also ich war jetzt selber das erste Mal bei den Silicon Saxony Days. Die finden immer an dem Dresdner Flughafen statt. Ich fand es unglaublich spannend, wie viele verschiedene Unternehmen da vertreten waren. Also auch einige IHKs hatten dort Stände. Dann war natürlich ISMC sehr, sehr, sehr stark vertreten und auch entsprechend nachgefragt. Es gab ein sehr umfangreiches auch Programm mit Keynote-Vorträgen, mit Präsentationen, mit Panel-Diskussionen und dergleichen. Und habe es als sehr, sehr geschäftig erlebt, weil viele Leute natürlich auch in erster Linie zum Netzwerken da waren. Was zu erwarten war, dass vor allem das Interesse an ISMC extrem hoch war. Also sehr viele wollten natürlich wissen, wie sie Teil der Zuliefererkette von ISMC werden konnten. Da wurde dann auch nochmal darauf hingewiesen, dass es im September diesen Jahres wieder einen Supplier Day auch von ISMC gibt, wo dann eben auch deutsche Unternehmen natürlich teilnehmen können, wenn sie Interesse haben, Teil der Zuliefererkette zu werden. Und ISMC selber verläuft ziemlich nach Plan, was wir dort gehört haben. Ich war im April ja selber dort in der Nähe der Baustelle, weil die IHK Dresden ihren Außenwirtschaftsausschuss dort durchgeführt hatte. Wir haben dann auch nochmal ein Briefing von ISMC bekommen, wie es so um den Baufortschritt auch bestellt ist. Und man sieht relativ schön, dass alles immer weiter in die Höhe wächst, so dass jetzt aktuell wir da sehr zuversichtlich sind.
Und welches Feedback haben Sie von der taiwanischen Seite über das Projekt ESMC? Gibt es da irgendwelche, zum Beispiel von der Delegation, die mitgekommen ist, oder auch von anderen taiwanischen Organisationen?
Also das, was wir jetzt hier von taiwanischer Seite auch gehört haben, ist, dass man aktuell sehr happy da auch mit dem Fortschritt ist und sich natürlich beide Seiten wünschen, dass es auf beiden Seiten noch mehr Investitionen im Halbleiterbereich gibt, vor allem, also hier in Taiwan, vor allem zum Beispiel im Bereich Advanced Packaging, Advanced Manufacturing Equipment für den Halbleiterbereich, wo deutsche Unternehmen ganz gut aufgestellt sind. Und wir wünschen uns natürlich im Gegenzug, dass der Halbleitercluster in Sachsen noch weiter wächst.
Ja, Sie haben den Rest von dem Reiseplan eben auch schon sehr gut, sehr ausführlich dargestellt. Das ging ja dann eben sehr viel um deutsch-taiwanische Zusammenarbeit und Partnerschaft. Gibt es irgendwelche Highlights oder Entscheidungen, die Sie hervorheben würden?
Also Highlights waren sicherlich, dass ich in den 3 Wochen eine sehr große Bandbreite an Industrien abgedeckt habe und auch Standorten. Insbesondere zum Beispiel Bremen liegt ja so ein bisschen an der Peripherie nördlich. Das ist jetzt nicht der Standort, wo wir sehr, sehr regelmäßig natürlich permanent vorbeikommen. Ja, Fokus ist traditionell immer sehr stark Süddeutschland, Nordrhein-Westfalen, weil da ein Großteil auch unserer Industrie ansässig ist und eben Sachsen durch den Halbleitercluster. Insofern war das gut, diesen Bereich auch nochmal abzudecken, weil da auch noch einiges Potenzial schlummert. Bremen war wie viele der anderen nordischen Städte auch auf der ILA vertreten mit einem eigenen Bereich, mit Focus Aerospace. Das war sehr spannend, so dass wir da hoffentlich die ein oder andere Kooperation auch in Zukunft noch sehen werden auf unserer Seite. Und bei den Silicon Saxony Days war es für mich persönlich sehr spannend, deutsche Unternehmen vor Ort in dem Cluster zu treffen. Mir war schon bekannt, dass wir da einen recht großen Mikroelektronik-Cluster haben, aber selbst auch in den Medien wird ja sehr viel vor allem eher über Infineon berichtet. Wir haben aber sehr viele Klein- und Mittelständler, die schon sehr lange in den Bereichen dort aktiv sind, und das war natürlich sehr interessant.
Wie war Ihre Erfahrung in den Meetings und Gesprächen mit den deutschen Organisationen oder Unternehmen? Wie sieht man die Zusammenarbeit mit Taiwan und wie groß ist das Interesse an Kooperationen mit Taiwan?
Also viele der Gespräche sind ja unter anderem auch mit Hilfe von Silicon Saxony entstanden, dem Cluster dort vor Ort. Das war sehr, sehr gut vorbereitet. Und ich muss sagen, die Türen standen uns da sehr offen. Wir durften in einigen Fällen auch in die Produktion rein, in die Cleanroom-Bereiche. In einigen Unternehmen gab es auch außen so eine Art Galerie, wo man quasi drum herumlaufen konnte. Das steht jetzt nicht jedem Besuch offen. Das ist in Taiwan ja genauso. Normalerweise sind das sehr, sehr abgesperrte Bereiche, wo nicht jeder rein darf. Im Falle taiwanischer Besuche war man da aber sehr, sehr offen. Und ich habe sehr konstruktive, sehr zum Teil auch sehr technische Austausche erlebt. Die Unternehmen haben viele Fragen gestellt. Und in einigen Fällen, also wir hätten da sicherlich auch teilweise noch mehr Zeit verbringen können.
Und ja, jetzt steht ja als nächstes hier in Taiwan die Semicon vor der Tür. Anfang September trifft sich ja die globale Halbleiterindustrie wieder in Taipei. Und Sie haben auch wieder einen deutschen Pavillon organisiert. Was kann man dieses Jahr im deutschen Pavillon erwarten?
Ja, wir sind wieder mit Silicon Saxony gemeinsam am Start. Man kann relativ schön sehen, dass sukzessive der deutsche Pavillon jedes Jahr wächst. Die Nachfrage, die wir über das Jahr erleben nach dem deutschen Pavillon auf der Semicon, die ist sehr hoch. Wir haben eigentlich immer mehr Anfragen, als wir dann Plätze zur Verfügung haben. Und wir werden zur gleichen Zeit mehrere Delegationen auch erwarten. Nicht nur eine, sondern es wird Sachsen wird wieder kommen beispielsweise. Es wird auch eine Pressekonferenz geben. Germany Trade and Invest wird vertreten sein. Unter anderem kommt Julia Braune, die Chefin von Germany Trade and Invest, hierher. Wir werden eine Verbunddelegation mit Germany Trade and Invest und Nordrhein-Westfalen mit dem Bundesland haben. Kommen Vertreter auch der IHKs von dort. Dann haben wir noch eine Delegation aus dem Land Brandenburg, die Unternehmen herbringen, sodass die Woche wie immer zur Semicon wirklich sehr gut gefüllt sein wird. Und wir freuen uns natürlich über reichlich Besucher beim deutschen Stand, die deutschen Unternehmen treffen wollen. Und sicherlich wird man auch unsere Delegation dann das ein oder andere Mal dort auch vor Ort sehen.
Soweit mein Gespräch mit Dr. Eva Langerbeck, die geschäftsführende Direktorin des Deutschen Wirtschaftsbüros Taipei. Und damit verabschiede ich mich für heute. Am Mikrofon war Ilon Huang. Vielen Dank fürs Zuhören.
Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Mittwoch, den 12. August 2026. Schreiben Sie uns gerne eine E-Mail via deutsch@rti.org.tw. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tw, dann rechts oben auf der Weltkugel die Sprache Deutsch auswählen. Auf der Webseite finden Sie unsere Nachrichten, alle Programmbeiträge, Podcast-Links sowie Links zu unseren Social-Media-Kanälen. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 kHz. Ich verabschiede mich für heute und bedanke mich fürs Zuhören. Am Mikrofon sprach Changlin Postel-Holz.